Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Ärztetag 2024. Vom 7. bis zum 10. Mai findet der 128. Deutsche Ärztetag in Mainz statt. Wir sprechen darüber, welche Themen das Parlament der Ärzteschaft bewegen wird. Der Ärztetag, welche Relevanz hat er für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Naja, es ist das höchste gewählte Gremium der deutschen Ärzteschaft, wird auch als Parlament der Ärzteschaft bezeichnet, ist die Hauptversammlung, wenn man so will, der Bundesärztekammer. Alle 17 Landesärztekammern kommen mit der jeweiligen Anzahl von Delegierten zusammen. Insgesamt sind das 250. Das Ganze beginnt am Dienstagvormittag und hört am Freitagnachmittag auf. Das ist eine sehr üppige, relativ lange dauernde Veranstaltung, meistens mit einem bunten Strauß von Themen. Und es ist dann auch ein Prozess von Diskussion und auch Selbstvergewisserung der Ärzteschaft. Zu Themen, die Sie im komplexen Kontext mit der Gesellschaft betreffen. Und insofern ist es eine wichtige Veranstaltung. Wir diskutieren aktuell darüber, ob sie in diesem Umfang erhalten bleiben soll. Es gibt Bestrebungen einzelner Verbände, auch Anregungen, das etwas effizienter zu gestalten. Es gibt aber auch andere, die großen Wert darauf legen, dass diese sehr basisdemokratische Struktur auf jeden Fall bestehen bleibt. Dieser Diskussionsprozess ist offen, wird aber aktuell geführt, aber das hat nichts zu tun mit der ganz grundsätzlichen Bedeutung des Ärztetags.
Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Da gibt es ja sicherlich auch manchmal, sagen wir mal, Kontroversen oder Dissens, aber wie verlaufen die? Ist das so zwischen der einen und der anderen Landesärztekammer? Ist das zwischen Radiologen gegen Kardiologen? Ist es, weil Ärzte sehr individuell sind zwischen bestimmten Typen? Wie ist das?
Diese Linie gibt es alle.
Okay.
Verstehe. Die gibt es alle und die gibt es offen und auch hinter den Kulissen.
Aha, ja, verstehe.
Das ist eine hochkomplexe Veranstaltung. Aha. Rein theoretisch sollten die Delegierten nur ihrer Landesärztekammer verpflichtet sein und von dieser sind sie ja entsandt. Es ist also, wenn man so will, ein subsidiär, demokratisch hochlegitimiertes Gremium. Denn die Landesärztekammern werden gewählt aus der Ärzteschaft eines Landesteils oder eines Bundeslandes, je nachdem, wie die Kammern da organisiert sind. Und dann hat eine solche Kammerversammlung zum Beispiel in Westfalen-Lippe 120 Delegierte. Aus dem knapp 50.000 Ärzten Westfalen-Lippes wird das im Rahmen einer Urwahl bestimmt, alle 5 Jahre. Und die Delegierten wählen dann in ihrer Landesdelegiertenversammlung der Landesärztekammer die Delegierten für den Ärztetag.
Und Ihre persönliche Aufgabe, ist das Repräsentieren, ist das Managen, ist das Befrieden, was passiert?
Ja, ich bin der Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages, so heißt das, der Form halber, etwas old-fashioned aus Zeiten, in denen man solche Satzungen und Regelungen schrieb. Und insofern bin ich derjenige, der das im Wesentlichen moderiert, dann aber auch so führen muss, dass am Schluss so gute Kompromisse, gute Diskussionen erstmal ohnehin, dann auf der Basis einer guten Diskussion gute Kompromisse entstehen und gute Beschlussfassungen entstehen und dann müssen sie auch ja medial gesellschaftlich vertreten werden. Das ist dann auch in der Spitze meine Aufgabe.
Also Moderator, Mediator, Kommunikator, alles dabei.
Ist eine sehr anspruchsvolle Situation. Ich habe das jetzt ja einige Male gemacht, auch in verschiedenen Settings übrigens. Da bin ich der erste und bisher einzige Präsident der Bundesärztekammer, der solche Settings hat bewältigen müssen, nämlich einen ganzen Online-Ärztetag gemacht. Zu Hochzeiten der Pandemie und dann auch einen Hybrid-Ärztetag. Die waren zum Teil anwesend, zum Teil auch nicht. Das war noch anstrengender und das war natürlich alles neu und ungewöhnlich und das hat einen schon ganz schön herausgefordert, dass man da immer mit allen Dingen, Geschäftsordnungen, ja unterschiedlichen Anträgen, die gemacht werden, auf Ballhöhe ist, sage ich mal, ist schon nicht ganz einfach.
Wir haben gerade ja gesagt, Sie sind da auch einer der wichtigsten Kommunikatoren. Dann gibt es jetzt gleich erstmal die erste Aufgabe für Sie. Erklären Sie mir doch mal, welche Relevanz der Ärztetag für die Bürgerinnen und Bürger hat.
Ich mache mal ein Beispiel. Wir diskutieren unter Umständen über das Thema assistierter Suizid und Gesetzgebung oder sich in der Gesetzgebungspipeline befindlichen Gesetzesentwürfen. Oder wir diskutieren auch Schwangerschaftsabbruch und Herausnahme aus dem Strafgesetzbuch. Dinge, die zumindest mal auf der theoretischen Agenda der Ampelkoalition auch stehen. Wir diskutieren auch über Embryonenschutzgesetz und Fortentwicklung in modernem Sinne. Also alles Themen, über die wir dort schon diskutiert haben oder auch diskutiert könnten und bei denen wir dann Positionen beziehen. Und diese Positionen haben in den allermeisten Fällen in der Vergangenheit dann auch, gerade wenn es sich um so medizinethische Themen handelt, Einfluss gefunden in die tatsächliche Gesetzgebung, die dann im Parlament stattgefunden hat. Und darum ist das eine sehr einflussreiche Veranstaltung.
Also wenn man es jetzt mal salopp formulieren würde, wenn man das Pech hat, dass das Gesetz gemacht wird von irgendwelchen Juristen ohne viel praktische Lebenserfahrung, in ihrem Wolkenkuckucksheim, dann sind sie so ein bisschen auch das Korrektiv aus der Wirklichkeit.
Ja, wir sind das Korrektiv aus der Wirklichkeit und wir sind das Korrektiv auch aus aus dem ärztlichen Blick, der ja ein anderer unter Umständen ist als der, den ein Jurist hat. Und wir müssen den Dialog führen mit denen, die ihn nicht haben, aber wir sind schon die Stimme der Ärzteschaft an der Stelle.
Ist ein bisschen anderer Blick vielleicht als der nur Patientinnen und Patienten, wobei ja alle Ärztinnen und Ärzte auch Patientinnen und Patienten sind.
Einmal das oder sein können.
Ja.
Und eigentlich das Wohl von Patientinnen und Patienten als oberstes Gebot für sich in sich tragen sollten. Also ich glaube schon, dass das auch an ganz vielen Stellen der Fall ist. Dass also natürlich das Ziel ist, eine gute, angemessene, vernünftige Patientenversorgung zu gewährleisten.
Und viele Themen, die Sie besprechen werden, die haben wir im Podcast tatsächlich auch schon besprochen. Ich sag mal im Moment aktuelle Dauerbrenner. Also die Krankenhausstrukturreform wird dabei sein, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, die Form des Medizinstudiums. Alles Themen, über die wir uns auch schon ausgetauscht haben.
Daran sieht man, dass es auch für Laien eine interessante Veranstaltung ist.
Und jetzt soll es auch gehen und da habe ich mich sofort gefragt, was ist damit genau gemeint, um die mangelnde Wertschätzung ärztlicher Arbeit und um eine Unzufriedenheit offensichtlich unter Ärztinnen und Ärzten, vielleicht auch unter anderen Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Und ich persönlich, ich habe und ich sehe eine starke Wertschätzung eigentlich für MedizinerInnen und würde jetzt gerne wissen, befinde ich mich ganz einsam auf so einer Insel der Glückseligkeit?
Nein, ich habe da auch, das kann ich an dieser Stelle vielleicht durchaus mal anmerken, ein bisschen Schwierigkeiten, wenn immer wiederkehrend von dem Mangel der Wertschätzung ärztlicher Tätigkeit gesprochen wird. Ich sehe eine große Wertschätzung ärztlicher Tätigkeit in der Bevölkerung, den Patientinnen und Patienten allemal. Und das gibt natürlich einzelne Situationen, in denen es Kritik gibt. Das ist ja aber alles ganz normal.
Klar. Und Schwierigkeiten haben wir auch darüber geredet,
selbstverständlich,
Angriffe auf Medizin,
alles das gibt es, aber in der Summe, glaube ich, ist es ja ein hoch angesehener Beruf und eine wertvolle, sinnstiftende und Sinn in sich tragende Tätigkeit. Und es ist ein großes Privileg, sie ausüben zu dürfen. Und ich kenne ganz, ganz, ganz viele, die es ja mit einer unglaublich großen Leidenschaft auch über Jahrzehnte bis ins zum Teil ja sogar Alter hinein tun. Und man muss ein bisschen aufpassen, dann davon mangelnder Wertschätzung zu sprechen. Worum es, glaube ich, geht, ist, dass wir bei der Ausgestaltung und bei der Bewältigung von Zukunftsaufgaben und Problemen, die sich natürlich immer wiederkehrend ergeben und die natürlich immerwährend auch vorliegen in der Fortentwicklung einer Gesellschaft durch Hinzunahme von Behandlungsmöglichkeiten, durch Veränderungen von Morbidität und vielen anderen Dingen und auch nur begrenzten Mitteln, die zur Verfügung stehen, die natürlich sinnvoll eingesetzt werden müssen. Bei all diesen Fragestellungen ist natürlich der Rahmengestalter, das ist die Politik, der Widerpart, mit dem wir kommunizieren. Und da, glaube ich, würden sich die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen, die dann vor Ort tätig sind, mehr praktischen Sachverstand wünschen, vielleicht sich wünschen, dass die Politik ein größeres Vertrauen hätte in Selbstverwaltungsebenen, wo dann unter Umständen Kammern, Kassenärztevereinigungen und Krankenkassen das in größerem Umfang vielleicht unter sich gestalteten mit den grundsätzlichen Vorgaben, wo sie hin sollen. Und dieses Element, dass wir da nicht in dem Umfang uns auch ausdrücken können oder durchsetzen können, wie das vielleicht wünschbar wäre, aus unserer Sicht zumindest, das ist der Punkt, der kritisiert wird. Und das ist das, was dann in diesem Zusammenhang mit mangelnder Wertschätzung verbunden wird.
Okay, wir sind fast in einer philosophischen Diskussion, nicht was meinen wir, wenn wir sagen mangelnde Wertschätzung, aber was Sie nicht meinen zum Beispiel ist Status, da sagen Sie, das ist eigentlich nach wie vor gut, ja, sowohl das Ansehen auch
nicht. Ja, das ist gar nicht, übrigens, darum geht es mir persönlich gar nicht. Ich finde, der Arzt ist ein Beruf wie ein anderer und auch andere Berufe tun etwas Wichtiges. Also ich will jetzt gar nicht so tun, als wenn das ganz wichtig wäre, dass man hohes soziales Ansehen genießt.
Ich verstehe schon, aber
ich will nur aber feststellen, es ist so, dass da sollten sich diejenigen, die jetzt sehr viel von mangelnder Wertschätzung sprechen, gelegentlich in Erinnerung rufen.
Das heißt, was Sie glauben, und vielleicht ist ja Ihr erster Aufschlag für die Diskussion dann auf dem Ärztetag, kann ja sein, wenn jetzt Ihre Kolleginnen und Kollegen unseren Beitrag hören, Sie sagen, es geht eigentlich eher um vielleicht eine mangelnde Einbeziehung, vielleicht auch ein nicht ausreichender Rückgriff auf die Expertise, die Ärztinnen und Ärzte mitbringen.
Das habe ich ja schon auf dem letzten Ärztetag in meiner Eröffnungsrede ziemlich deutlich gesagt. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir dieses Thema, das wiederholen wir als einen Punkt, das sprechen wir an. Aber ich glaube, es wird kein Schwerpunktthema auf diesem Ärztetag sein. Also es wird wie immer erwähnt, in Anführungszeichen, aber es wird kein Schwerpunktthema sein. Schwerpunktthema werden eher andere Fragestellungen sein und ganz wesentlich eben das Thema mehr Koordination der Versorgung und eine bessere Orientierung für Patientinnen und Patienten in einem komplizierten Gesundheitssystem, in dem wir jetzt aktuell feststellen müssen, dass viel Unordnung herrscht und durch die Unordnung auch nicht nur ärztliche Arbeitszeit unsinnig vergeudet wird.
Dann lassen Sie uns darüber ein bisschen sprechen. Also ich war erstmal überrascht, als ich in dieser Überschrift gesehen habe, mehr Koordination der Versorgung und bessere Orientierung. Da würde ich erstmal denken, also erstmal muss die Koordination wahrscheinlich ja stehen, dass man weiß, wie man es macht. Und dann kann man es den Patientinnen und Patienten sagen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ist es so, dass man heute schon denen besser Orientierung bieten müsste, auch in der existierenden Struktur?
Ja, unbedingt.
Ja, okay.
Also die Strukturen sind da und die sind auch richtig und gut, also weitestgehend.
Ja.
Der Zugang zu den Strukturen, der müsste vielleicht etwas anders organisiert werden. Und die Informationen über diesen Zugang müsste natürlich in ganz anderer Weise existieren und vermittelt werden.
Können Sie mal ein Beispiel geben?
Ich habe Ihnen ja vorhin erzählt, dass ich das Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz in der vergangenen Woche besucht habe.
Aber noch nicht wundern, noch nicht im Podcast erzählt, sondern bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Ja?
Genau. Und da habe ich mir im Rahmen dieser Besichtigung die Notambulanz angeguckt und den Schockraum. Und dann hat mir der dortige Leiter der Notfallaufnahme viele Dinge erklärt und so ein bisschen auch Zahlen mir berichtet, wie viele Menschen sie im Laufe eines Jahres in dieser Notaufnahme sehen. Und dann habe ich ihn gefragt, jetzt er sollte mir mal aber ehrlich beantworten, wie viele Menschen oder wie viel Prozent von denen, die er nun gesehen hat in dieser Zeit, tatsächlich diese Dimension dieser Notaufnahme in dem Moment unmittelbar benötigt hätten. Mhm. Und ich sag mal, ich glaube, er hat ungefähr gesagt, bestenfalls 15%. Mhm. Das heißt, 85% sind da gewesen und waren an der falschen Stelle.
Mhm. Heißt, hätten woanders genauso gut versorgt werden können? Und dafür
oder so vielleicht sogar passender.
Oder passender. Und Leute, die genau das gebraucht hätten, hätten haben dort dadurch tatsächlich hinkommen können oder sollen eigentlich.
Nein, es gibt vielleicht auch einen Fall, der dort hätte hinkommen sollen, es nicht getan, aber das ist ein verschwindend geringer Anteil, gemessen an, also Bruchteil von dem, der dort ist und dort nicht hingehört.
Mhm. Ja.
Das heißt, wir verbrennen dort extreme Hightech-Ressourcen. Mhm. Wir halten die Menschen dort mit Dingen auf, die gar nicht für sie gedacht sind, die ihnen die Zeit nehmen, sich unter Umständen denen, die es wirklich brauchen, noch besser widmen zu können. Mhm. Und wir müssen daran etwas tun. Mhm. Und wir sind die Letzten, ja fast der Welt, die daran etwas tun. Mhm. Bei uns bestimmt ausschließlich der Patient und die Patientin, wohin sie mit welchen Beschwerden gehen. Mhm. Und das können sie machen, wie sie wollen.
Aber ehrlich gesagt, als Patient finde ich das gar nicht so schlecht.
Als Patient, dass sie das ganz schön finden, kann ich mir ja vorstellen. Aber das können wir uns nicht leisten. Mhm. Es gibt Menschen, die sehen es anders, sie wissen das auch nicht, können es einfach auch nicht einschätzen, ohne ihnen zu nahe zu treten. Mhm. Der Patient ist der am wenigsten davon Verstehende, dem eine Struktur anzubieten oder für ihn zu entwickeln, dass wir dieser Tatsache Rechnung tragen und dafür sorgen, dass er etwas informierter wird oder wir uns auch von ihm sozusagen Informationen einholen, um dann zu sagen, sie gehen jetzt dahin oder dorthin, weil sie da richtig aufgehoben sind. Das, glaube ich, gehört zu den Dingen, die wir dringend tun müssen. Und darüber werden wir uns lange unterhalten auf dem ganzen Tag.
Wenn Sie da jetzt einen Beschluss dann fassen, ich glaube, so läuft das ja, ne?
Es gibt dazu einen Antrag des Vorstandes, der viele Aspekte dieser Überlegungen berücksichtigt. Der wird diskutiert, der wird unter Umständen verändert. Da gibt es Änderungsanträge. Am Schluss werden wir dazu eine Beschlussfassung wahrscheinlich haben.
Aber Sie können es ja nicht alleine machen. Also dann ist ja wahrscheinlich die Politik, die Verwaltung gefragt. Also
so ist
dann,
das.
Dann müssen die sich dazu verhalten.
Genau so ist das. Wir kommen aber dieses Mal mit Vorschlägen unsererseits. Die Politik drückt sich ja ein bisschen vor dieser Tatsache, weil sie genau das, was Sie eben gesagt haben, dass Sie es ganz schön finden, fürchtet und scheut, sich damit mit den Menschen auseinanderzusetzen in dieser Gesellschaft. Ja. Die Menschen finden das schön. Die haben sich daran gewöhnt. Die sagen, ich kann überall hingehen, wohin ich will. Ja. Und dann werde ich behandelt. Und das ist etwas, was ihnen nicht wegzunehmen, darum geht es ja gar nicht, sondern so zu koordinieren, das ist beide Dinge berücksichtigt. Eine ideale Form von Behandlung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch eine vernünftige, möglichst ideale Einsatz der Ressourcen. Das muss man ein bisschen erklären und das schränkt das dann auch nur unwesentlich ein. Aber alle Regelwerke sind zunächst mal da, wo gar keine Regeln herrschen, dann irgendwie auch lästig, hat man nicht so gerne, aber es hilft nichts. Mhm. Das System arbeitet aktuell mit einer Schlachtzahl und mit einem riesigen Turnover. Das wird nicht mehr laufen, nicht mehr gehen. Und darum ist das hohe Zeit, dass da was geschieht.
Ist es eigentlich leichter oder angenehmer oder hat man mehr Vorfreude vor einem Ärztetag, wenn man sich nicht wiederwählen lassen muss?
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Herausforderung und es wäre ja unsinnig, wenn man nicht feststellen würde, dass einen das stresst und auch mitnimmt, wenn das so ist. Insbesondere dann, wenn es natürlich auch klar ist, dass es Kandidaten und relevante Gruppen gibt, die jemand anders möchten, was legitim ist. Ne? Nicht, dass das missverstanden wird. Aber gibt ja Situationen, in denen gibt es keinen Gegenkandidat, sowas gibt es ja auch, dann ist das natürlich nicht anstrengend und auch nicht besonders herausfordernd. Sowas gibt es auch schon mal, aber in meinem Fall hat es immer auch Gegenkandidaten gegeben von relevantem Einfluss und das war dann schon auch eine Herausforderung.
Dann haben Sie jetzt ja noch ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Energie übrig, um sich auf die Inhalte in diesem Jahr zu konzentrieren.
Genau so ist das.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen sehr gutes Gelingen und Sie wissen ja, ob es geklappt hat oder nicht, das frage ich hier auch ab.
Wir machen dir auch eine Nachlese, selbstverständlich.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Öhler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.